Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Miriam Kitt. Hallo. Wie berichten Medien über den Atomausstieg? Ein Drahtseilakt zwischen Ideologievorwürfen und Faktenbasis. Außerdem, der Tatort wird nachhaltiger. Und wir waren bei den Dreharbeiten gleich mit dabei. Und Sie haben es gerade schon in den Nachrichten gehört, wir müssen über SMS-Nachrichten reden. Nein, nicht über meine, keine Sorge, sondern über die, die Springer-Chef Matthias Döpfner anscheinend nachts seinen Mitarbeitenden schickt. Wieder einmal müssen wir über das Verlagshaus Axel Springer sprechen, genauer über dessen Chef Matthias Döpfner, einen der mächtigsten Medienmenschen in Deutschland und auch international. Weswegen seine Handlungen, solange sie das Unternehmen und Mitarbeitende in seinem Unternehmen betreffen, nicht nur privat sind. Auch nicht, wenn es etwa um SMS-Nachrichten geht, die an seine Mitarbeitenden, an Redakteurinnen und Redakteure und andere Journalisten versendet werden. Ein ganzer Batzen solcher Nachrichten lagen der Journalistin Katrin Gilbert und ihrem Kollegen Holger Stark nun vor und sie haben sie heute in einem großen Artikel in der Wochenzeitung Die Zeit in Auszügen veröffentlicht und analysiert. Und genau darüber habe ich mit Zeitjournalistin Katrin Gilbert vor der Sendung sprechen können. Quellenschutz ist natürlich das A und O im Journalismus. Trotzdem hat mich interessiert, in welchem Kontext die Nachrichten von Döpfner an sie herangetragen worden sind.
Das Wichtigste für uns und für mich ist natürlich der Quellenschutz. Man sagt niemals, woher man etwas hat. Ich kann Ihnen aber sagen, wir haben mit sehr, sehr vielen Leuten im Umfeld von Springer, von Matthias Döpfner, mit noch Mitarbeitern, mit ehemaligen Mitarbeitern gesprochen. Und das ist eine Recherche, die läuft schon seit über einem Jahr mindestens. Das heißt, wir haben uns ganz langsam herangetastet und wir wussten selbst nicht, wann wir damit fertig werden. Also das war wirklich ein langer Akt, ein sehr, sehr langer.
Sie haben ja jetzt umfassende, auch sehr persönliche Kommunikation von Döpfner im Unternehmen vorliegen. Ich glaube, das ist klar. Nachrichten, die er im Arbeitskontext versendet hat. Wenn Sie uns die Ergebnisse Ihrer Recherche da ein Stück weit offenlegen, welches Bild zeichnen denn diese Nachrichten von Döpfner und seinem Vorgehen als Unternehmenschef?
Also Sie behaupten, es seien persönliche. Wir sagen nicht, es sind persönliche Nachrichten, sondern es sind tatsächlich Arbeitsnachrichten, die wir ausgewertet haben. Was ich persönlich überraschend fand, ist, dass das, was immer Spekulation war, dass das wirklich mit einer Konsequenz in diesen Nachrichten bestätigt wurde. Also zum Beispiel Nachrichten über die FDP, Nachrichten über Ostdeutsche, seien Faschisten oder Kommunisten, Nachrichten zum Klimawandel. Das sind alles Dinge, die man vielleicht vorher spekuliert hätte, aber jetzt in dem wirklich großen Ausmaß nochmal, ja, ich würde sagen, das erste Mal bestätigt sieht. Und mich persönlich, ich habe ja selbst bei Springer gelernt, das will ich auch auf gar keinen Fall verheimlichen.
Volontiert, ja.
Volontiert. Meine Stammredaktion war die Bild-Zeitung. Also ich kenne auch das Haus von innen und ich habe eigentlich immer gesagt, wenn jemand anfing zu spekulieren, da beteilige ich mich nicht. Ich möchte erstmal was schwarz auf weiß sehen. Und deshalb war ich vielleicht sogar noch besonders überrascht davon, das in dieser Fülle zu erkennen.
Wie kann man sich denn anhand der vorliegenden Kommunikation die Zusammenarbeit mit Matthias Döpfner vorstellen? Sind das dann nächtliche SMS über seine politische Weltanschauung?
Ja, es sind ganz verschiedene Uhrzeiten. Es gibt Nachrichten, die am frühen Morgen versandt wurden. Es gab Nachrichten, die tatsächlich zu sehr später Stunde verschickt wurden. Ich würde mal sagen, es sind auch emotionale, zusammengefasst vielleicht sogar sehr leidenschaftliche Nachrichten im Sinne von, dass da jemand mitdenkt und jemand mitfühlt und diesen Gedanken und Gefühlen in diesen Nachrichten aber auch freien Lauf lässt. Und ja, also das ist schon ein an vielen, vielen Themen sehr interessierter Verlagschef, wenn man es mal so zusammenfassen möchte.
Mitdenken und mitfühlen klingt jetzt erstmal positiv.
Als Verlagschef, was die Redaktion betrifft, habe ich bisher zumindest immer den Eindruck gehabt, dass man da eher sich raushält.
Döpfner ist ja auch einer der großen Kritiker von sogenanntem Haltungsjournalismus in Deutschland. Jetzt scheint er aber laut ihrer Recherche und den vorliegenden Nachrichten Mitarbeitenden in Redaktionen relativ klare Anweisungen zu ihrem Umgang mit der FDP gegeben zu haben. Was erfahren wir darüber?
Also es gab zum Beispiel eine Nachricht, die heißt, stärke die FDP. Wenn die sehr stark sind, können sie in Ampel so autoritär auftreten, dass die platzt. Und dann Jamaika funktioniert. Also ich habe sie jetzt wirklich wortwörtlich vorgelesen, so wie sie uns vorliegt.
Also Döpfner schreibt, dass man die FDP pushen soll. Wenn das stimmt, wäre das ja eine klare Einflussnahme des Springer-Chefs auf die Politikberichterstattung. Es gibt ein Credo von Verlegerin Friede Springer, dass Journalismus Politik begleiten und erklären muss, aber nie Politik machen soll. Ein schöner Satz, aber gilt der bei Springer wirklich noch?
Ja, ich würde mich gerne zurückhalten, was gesamt Springer betrifft, weil ich kenne auch wirklich Kollegen, die einwandfreie Arbeit leisten. Es ist natürlich eine ganz merkwürdige nun Gleichzeitigkeit dieses Gesprächs, was, glaube ich, auch noch mal vor 3-4 Tagen erschien von Friede Springer, in dem sie noch mal betonte, wie wichtig es ist, sich aus dem politischen Handeln auch rauszuhalten und zu begleiten, aber sich nicht aktiv daran zu beteiligen. Und wenn man jetzt Nachrichten liest, dann klingt es schon eher nach Aktivismus und Politik machen, als danach sich aus der Politik herauszuhalten. Das ist schon ein eindeutiges Bild, was sich dort ergibt.
Axel Springer ist als Medienhaus mittlerweile international aktiv, hat auch gerade zuletzt großen Wert und viel Energie in den Ausbau seines US-Geschäfts gesteckt. Welche Bedeutung oder welchen Einfluss haben diese Nachrichten und die neuen Kenntnisse über das Vorgehen von Döpfner im Unternehmen potenziell gerade für das US-Geschäft, Ihrer Einschätzung nach?
Also ich kann Ihnen aus unserer Recherche sagen, dass wir natürlich auch im US-Sektor konfrontiert haben, natürlich auch dort gefragt haben, wie die Firmen dazu stehen, die an Springer beteiligten Firmen. Und es wollte sich niemand uns gegenüber dazu äußern auf unsere Fragen, die wir gestellt haben. Das heißt, all das, was ich jetzt sage, ist sozusagen meine persönliche Interpretation. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass ja dieses Handeln, dieses Gebaren in den USA auch kritisch verfolgt wird. Ich habe auch den Eindruck, aus zumindest meinem letzten längeren Gespräch mit Herrn Döpfner, dass das US-Geschäft sehr, sehr wichtig ist. Aber ich kann Ihnen nicht sagen, in welcher Form dort jetzt wie reagiert wird, weil wir haben auch selbst noch gar keine Reaktion aus den USA. Aber so wie man die Medienlandschaft in den USA kennt, sind sie ja sehr, sehr kritisch, was Einflussnahme oder Kooperationen oder Sonstiges zwischen Verlag und Redaktion bedeutet.
Lassen Sie uns noch einmal auf den Punkt bringen. Warum sollten uns denn Ihrer Meinung nach SMS von Matthias Döpfner als gesellschaftliche und mediale Öffentlichkeit überhaupt interessieren?
Naja, weil der Springer Verlag natürlich durch seine Medien, allen voran die Bild-Zeitung, aber auch natürlich in Amerika mit Politico ein Teil der Öffentlichkeit ist und auch Menschen, die diese Medien konsumieren, natürlich daran glauben, dass das, was dort steht, unabhängiger Journalismus ist. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn es dort Wünsche, wer besonders positiv bewertet werden soll in der Berichterstattung, wer kritisch beäugt werden soll, dann finde ich, dann ist das kein neutraler Journalismus und am Ende sind die Leser diejenigen, die darunter leiden. Und deshalb sollten sie auch darüber Bescheid wissen, wenn solche Handlungen in einem großen Verlag stattfinden.
Sagt Zeitjournalistin Katrin Gilbert über Springer-Chef Matthias Döpfner. Für ihre aktuelle Recherche in der Wochenzeitung Die Zeit hat sie die Kommunikation des Springer-Chefs und unzählige Nachrichten, die er an Mitarbeitende versendet hat, ausgewertet. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Schönen Tag noch.
Passiert tatsächlich. Deutschland hat in seinem Tempo auf das Gaspedal gedrückt. Und nachdem der Atomausstieg unter der rot-grünen Bundesregierung einst beschlossen, von Union und FDP dann wieder rückabgewickelt und dann im Jahr 2011 unter Angela Merkel wieder beschlossen worden war, wird es jetzt, 12 Jahre später, wirklich passieren. Die letzten 3 Atommeiler in Deutschland gehen vom Netz. Einigen war das aber scheinbar trotzdem zu schnell. Die Union hadert im Nachgang erneut über die Energiesicherheit in Deutschland und auch aus Kreisen der FDP hört man immer wieder ein Schlagwort: Energieoffenheit. Schnell landet das als Vorwurf, dann höchst politisiert auch bei den Medien. Die sollten nämlich bitte energieoffener berichten. Was ist dran an dem Vorwurf? Darüber habe ich vor der Sendung mit Jörg Staude gesprochen, freier Journalist unter anderem bei Klimareporter, einem unabhängigen Online-Magazin zu Klimawandel und Energiewende und Geschäftsführer des Klimajournalistenbüro in Berlin. Und zur Transparenz, er war von 2005 bis 2013 angestellt als persönlicher Mitarbeiter der parlamentarischen Geschäftsführerin der Linken im Bundestag, also weder bei den Grünen noch bei Union und FDP. Meine erste Frage: Sollten die Medien energieoffener berichten?
Es wird doch, so wie ich das sehe, sehr offen berichtet. Also die Berichterstattung über das Pro für die Atomenergie ist doch sehr stark. Dauernd werden Grafiken gemacht, welche Länder neu bauen. Und ich finde, dass dort eigentlich eine relativ offene Berichterstattung erfolgt. Mir persönlich ist es sogar ein bisschen zu viel pro Atom. Also die jetzige Atomdebatte zeigt wieder, dass dort die üblichen Narrative doch sehr stark sind. Also Blackout, Versorgungssicherheit gefährdet, hohe Strompreise, das bestimmt doch die Berichterstattung im Wesentlichen. Natürlich kommen auch die Gegenpositionen, die Grünen vor und andere Hinweise. Aber insgesamt haben wir doch immer noch eine sehr starke Pro-Argumentation.
Dieser Begriff energieoffen, das ist ja ein politischer Begriff, der von der FDP geprägt worden ist und auch von der Union immer wieder benutzt wird. Wie sollten Medien denn mit solchen Begriffen umgehen?
Ja, man muss sich natürlich hinterfragen, was damit gemeint ist. Also hier ist natürlich ganz klar damit gemeint, dass energieoffen, wie das auch beim Verbrenner ausgewiesen ist, dass man alle Technologien, die irgendwie irgendwann irgendwo mal in Frage kommen, sich offen halten sollte und weiterverfolgen sollte. Aber die Technologien sind eben nicht gleichberechtigt. Ich bin jetzt Journalist und kein Energieexperte, das muss man immer dazu sagen. Ich beschäftige mich schon seit über 30 Jahren mit dem Energiethema und habe zum Beispiel auch Atomkraftwerke von innen gesehen, sowohl in Ost als auch in West. Und man muss einfach sagen, dass ein Atomkraftwerk keine moderne Energietechnologie mehr ist. Also letztlich sind Atomkraftwerke thermische Kraftwerke, die mindestens die Hälfte, wenn nicht sogar der Primärenergie durch den Schornstein jagen. Sie sind Großkraftwerke, die, wenn sie ausfallen, ganze Energiesysteme gefährden. Also ich halte für Atomkraftwerke nicht mehr für Teil einer energieoffenen Debatte.
Trotzdem landet man ja, so zumindest meine Beobachtung, wenn man wissenschaftlich belegbare Fakten aufzählt, gerade in dieser Debatte trotzdem ganz oft bei dem Vorwurf der Ideologie. Also wenn ich mir jetzt anschaue, Atomkraft, das ist eine Technologie, die höchst anfällig ist für Naturkatastrophen zum Beispiel. Wir haben das bei Fukushima gesehen. Naturkatastrophen werden im Zuge des Klimawandels nach allem, was wir wissen aus der Wissenschaft, weiter zunehmen. Aber auch bei Anschlägen und Kriegen sind sie risikogefährdet. Die Endlagerfrage, wie man den giftigen Atommüll eigentlich entsorgt, die ist nach Jahrzehnten immer noch nicht richtig geklärt. Wenn ich das jetzt so aufliste, Herr Staude, ist das jetzt schon ideologiegetriebene Berichterstattung?
Ja, das ist ja das Problem, dass Fakten, dass ja auch die Klimawissenschaft sagt das ja, dass ja wir sollen der Wissenschaft folgen, follow the science. Und dann wird gesagt, ja, wenn wir die Fakten offenlegen, dann wird sich ja zeigen, was gut und richtig ist. Aber so einfach ist es eben nicht. Und das zeigt sich auch hier in der Atomdebatte. Ich kann auch die ganzen Nachteile, Probleme, die Sie aufgezählt haben, bei der Atomkraft und die ich teile, kann man doch anders interpretieren. Zum Beispiel 1 Million Tonnen CO2 waren vor 20 Jahren sehr, sehr viel, weil einfach das Gesamtniveau der Emissionen geringer war. Heutzutage sind 1 Million Tonnen ganz wenig, weil einfach das Niveau anders ist. Man muss immer neu die Zahlen, Daten, Fakten prüfen. Bedeuten sie noch dasselbe wie vor mehreren Jahren? Was bedeuten sie in der Zukunft? Aber ich halte das gerade für Aufgabe für Journalisten, da nachzuprüfen, stimmt das noch, was wir vor 5 Jahren gesagt haben? Also das ist eine Aufgabe, die der Journalismus für mich hat.
Aber was halten Sie denn dann davon, dass Ihre Ergebnisse, Ihre Recherche, die Fakten, über die Sie berichten, dann in so eine Ideologiekiste gepresst werden?
Das halte ich für gar nicht so schlimm in der Debatte, sondern Journalismus ist ja doch nicht dazu da, ewige Wahrheiten zu verkünden, sondern Journalismus ist ja eine Sache, die mit Kommunikation zu tun hat, wo man Meinung austauscht. Solange das eine fachlich fundierte Diskussion ist und eben nicht diesen Ideologievorwurf in sich hat, finde ich das eine ganz normale Geschichte. Dazu sind wir da. Und letztlich ist mein Ideal, liefert man dem Leser so viele Informationen, Hintergründe, dass er selbst zu einer Entscheidung kommt.
Und wenn ich Sie jetzt so höre, dann könnte ich Sie wahrscheinlich nicht ganz falsch in Ihrer Haltung und in Ihrem Vorgehen so zusammenfassen, dass Sie sagen würden, mein Credo ist ausgeruht bleiben und bei den Fakten bleiben. Wenn das so ist, ist das auch Ihr Tipp in der Medienberichterstattung jetzt rund um Atomenergie und Energiewende? Was sind da so Leitlinien, die Sie empfehlen würden aus Ihrer jahrelangen Arbeit?
Eine Leitlinie ist, dass man nicht zu viel an die technische Lösung glauben soll. Neue Technik bringt in der Regel neue Probleme mit sich. Gesellschaftliche Lösungen liegen woanders. Ein zweiter Rat ist, dass man als Journalist immer Originalquellen lesen sollte. Also man muss selber Studien lesen. Man muss da schon sich eine gewisse Basis erarbeiten. Und wenn man das hat, springt man nicht wie so ein Osterhase von einem Punkt zum anderen und heute die und morgen die Position, sondern man hat dann auch eine gewisse Stringenz in den Positionen.
Sagt Jörg Staude, Journalist bei Klimareporter und Geschäftsführer des Klimajournalistenbüro in Berlin, über die Medienberichterstattung zum Atomausstieg in Deutschland. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und um das Ende der Atomkraft in Deutschland geht es auch in unserem Deutschlandfunk-Podcast mit dem Namen Der Rest ist Geschichte. Schon heute in der DLF-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und morgen um 7:15 abends hier im Deutschlandfunk. Aussteigen aus einer umweltschädlichen Produktion soll sukzessive nicht nur der deutsche Energiesektor, sondern auch ein deutsches Urgestein der Medienlandschaft. Der Tatort wird nachhaltig oder zumindest nachhaltiger. Erst vor kurzem haben Fernsehsender, Produktionsfirmen, Filmförderungsanstalten und Co. einen Kriterienkatalog zum sogenannten Green Shooting verabschiedet, also zu umweltverträglichen Dreharbeiten. Anfang Juli sollen die Kriterien verbindlich umgesetzt werden. Und die Initiative fürs Green Shooting, die kam aus Baden-Württemberg. Und genau dort hat sich Thomas Wagner für uns umgehört. Tatort Green Shooting. Damit auch in Zukunft nachhaltig gemeuchelt, ermordet und ermittelt werden kann.
Andere Bild frei, lass uns drehen, auf geht's. Olaf!
Gibt's was Neues?
Eher was Altes. Eine Spur zum Täter.
Ein mehrgeschossiges, auf den ersten Blick etwas heruntergekommenes Flachdachgebäude irgendwo am Stadtrand von Baden-Baden. Vor Ort nennen sie es nur das Tatorthaus. Während sich im Obergeschoss die Räumlichkeiten des Stuttgarter Tatortkommissariats befinden, liegen zweckmäßigerweise die TV-Kommissariate des Odenwald- und des Schwarzwald-Tatortes gleich darunter.
Ich habe Ihnen die Würgemale gezeigt und wisst ihr was? Die kam dem irgendwie bekannt vor.
Echt?
Nee.
Sie sieht Hannah so.
Auf den ersten Blick alles wie immer. Die Chefkriminalisten Lannert und Boots fanden mal wieder nach einem mordenden Bösewicht. Und dennoch gibt es bei dem Dreh Veränderungen im Detail.
Es gibt hier nur noch Tassen und keine Plastikbecher mehr. Und das Essen wird verwertet, das Restessen, was übrig bleibt. Und insofern, denke ich, sind wir auch schon verpflichtet beim Film. als Vorreiter und Beispielfunktion zu dienen.
Sagt Hauptdarsteller Richie Müller alias Kommissar Lannert. Dabei ist die Abkehr von Plastik, die nachhaltige Verwertung des Essens nur der Anfang. Maike Budanowski vom Südwestrundfunk, Produktionsleiterin beim Tatort Stuttgart.
Im Moment versuchen wir immer mehr Fahrzeuge zu elektrifizieren, unseres großen Fuhrparks. Neu ist auch, dass wir Caterer verpflichten, die saisonal und biologisch einkaufen. Die Lampen wurden umgestellt, also es sind immer mehr LED-Lampen, die eingesetzt werden, die auch, glaube ich, bis zu 80% weniger Strom verbrauchen als die alten herkömmlichen Lampen.
Die wichtigsten Treiber sind erstmal Verwendung von Ökostrom statt normalem Strom bei Studioproduktionen, dann Reisen entweder reduzieren oder vom Flieger auf die Bahn umsteigen und da, wo Dieselgeneratoren verwendet werden. Und das passiert leider noch bei Filmproduktionen allzu häufig, da umsteigen auf Strom, den sie vom Netz beziehen.
Erklärt Karl Bergengrün, Geschäftsführer der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg, eine Institution, die in der Hauptsache Filmförderungsmittel verteilt. Bergengrün führt daneben den Vorsitz in dem bundesweiten Arbeitskreis Green Shooting. Dort haben sich Vertreterinnen und Vertreter von Fernsehanstalten sowie Film- und Fernsehproduktionsfirmen zusammengetan, um einheitliche Nachhaltigkeitskriterien zu erarbeiten. Denn bevor so ein Tatort auf die Bildschirme kommt, gelangt erstmal ordentlich viel CO2 in die Luft, rechnet SWR-Produktionsleiterin Maike Budanowski vor.
So ein Tatort, der verursacht ja immer so zwischen 40 und 70 Tonnen CO2. Das ist der Gesamtausstoß pro Projekt, was nicht so wenig ist.
Filmförderer Karl Bergengrün kann das bestätigen.
Laut einer französischen Studie ist die dortige Film- und Fernsehbranche für genauso hohe CO2-Emissionen verantwortlich wie die gesamte Telekommunikationsbranche in Frankreich. Und diese erschreckende Studie war für mich damals ein Wake-up-Call.
Ein Weckruf, der bereits vor 5 Jahren zur Gründung des Arbeitskreises Green Shooting geführt hat. Wie lassen sich Filme und Fernsehproduktionen nachhaltiger umsetzen als bisher? Welche Kriterien sollten gelten? Vor über einem Jahr bereits beschlossen die in dem Arbeitskreis zusammengeschlossenen Sender und Produktionsfirmen einen einheitlichen Maßnahmenkatalog, dem sie sich verbindlich verpflichteten. Will heißen, nur wer sich zukünftig an die Öko-Kriterien hält, bekommt noch Filmförderungsmittel.
Ab Jahresmitte wird es Voraussetzung für alle geförderten Produktionen, dass man die ökologischen Standards einhält, nur dann kriegt man die volle Fördersumme.
Die Nachhaltigkeitsstandards für Produktionen seien ein guter erster Schritt, freut sich Erwin Köhler, Sprecher für Kunst und Kultur der baden-württembergischen Landtagsfraktion der Grünen. Diesem ersten Schritt möge aber bald ein zweiter Schritt folgen, so sein Wunsch.
Nachhaltigkeit gehört auch Diversität und das kann man natürlich mit Förderlinien festsetzen.
Das ist zwar noch Zukunftsmusik, wirft aber die Frage auf, wie weit wird der Bogen der Nachhaltigkeitskriterien als Voraussetzung für Filmfördermittel gespannt? Müssen solche Produktionen auch vom Inhalt her nachhaltig clean sein? Muss der Kommissar statt bisher mit dem Auto mit dem Lastenrad zum Tatort fahren? Soweit will Karl Bergengrün von der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg dann allerdings doch nicht gehen.
Natürlich wollen wir einen Bewusstseinswandel auch dadurch erzielen, dass wir einen anderen Umgang mit Ökologie erzählen, aber so, dass man es nicht merkt und dass es einen nicht stört, bitte.
Der Bericht von Thomas Wagner über mehr Nachhaltigkeit beim Tatort. Und noch ein kurzer Blick nach China. Anlässlich der China-Reise von Außenministerin Annalena Baerbock appelliert die Organisation Reporter ohne Grenzen an die Ministerin, in Gesprächen auf die Freilassung von mehr als 100 Journalistinnen und Journalisten in China zu drängen. Die Organisation erinnerte besonders an diejenigen, die aufgrund ihres schlechten Gesundheitszustandes und der Haftbedingungen im Gefängnis sterben könnten. Wenige Tage vor ihrem Amtsantritt hatte Annalena Baerbock in einem Interview in der Taz gesagt, journalistische Berichterstattung sei kein Verbrechen und sich dabei auf die Inhaftierung von Journalisten in China berufen. Ja, und das war's auch schon von Medias Res für heute. Ich sag viel Spaß beim Weiterhören. Gleich folgt der Büchermarkt. Hier verabschiedet sich für das Team von Medias Res Miriam Kitt.